Ja, ich möchte auch noch euch alle grüßen. Heute, ja, wir sind ja noch in einer fortlaufenden Betrachtung zum zweiten Timotheusbrief. Und zwar sind wir ja inzwischen am Schluss angekommen. Heute möchte ich mit uns ein paar Gedanken zum Kapitel 4 aus dem zweiten Timotheusbrief durchgehen oder weitergeben. Ich habe bevor wir den Text lesen, habe ich zwei Punkte drüber geschrieben über das Kapitel 4. Einmal können wir vielleicht auch ein Stück weit sagen, es war ja der letzte Brief, den Paulus geschrieben hat an den Timotheus, und können wir auch ein Stück weit sagen, vielleicht ein Stück weit ein Vermächtnis der Timotheus. Wir haben ihn ja kennengelernt in den beiden Briefen mittlerweile. Gilt ja auch als Kind im Glauben des Paulus, kann man vielleicht sagen. Und der Paulus hat dem Timotheus ganz viel anvertraut und aufgegeben. Wir werden heute auch ein paar Sachen nochmal hören, was er ihm noch sagt und weitergibt. Und wir lesen dann ja auch im Kapitel 4, dass Paulus auch irgendwo seinen Tod vor Augen sieht schon. Er wird ja dann später, wissen wir ja, Paulus ist ja hingerichtet worden. Er war ja im Gefängnis zum Schluss und schreibt ja aus dem Gefängnis auch an den Timotheus. Und ein Stück weit ist es ja auch ein Vermächtnis, kann man vielleicht sagen, an den Timotheus. Eine Übergabe auch an ihn, dass er das Werk weiterführen soll. Und so könnte man vielleicht drüber schreiben, Paulus sagt hier ein Stück weit, oder Verkündigung des Evangeliums in gelegener und in ungelegener Zeit oder auch in guten und in bösen Zeiten. Und eben der Schluss des letzten Briefes von Paulus. Ja, ich möchte jetzt zunächst das Kapitel 4 lesen. 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 1. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird. Und bei seiner Erscheinung und seinem Reich, predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit. Überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird, an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Beeile dich, bald zu mir zu kommen, denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen hat und ist nach Thessalonich gegangen, Crescens nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Lukas ist allein bei mir. Nimm Markus und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Tychikus aber habe ich nach Ephesus gesandt. Den Mantel, den ich in Troas bei Carpus zurückließ, und die Bücher, besonders die Pergamente, bringe mit, wenn du kommst. Alexander, der Schmied, hat mir viel Böses erwiesen. Der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Vor ihm hüte auch du dich, denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. Bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es werde ihnen nicht zugerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Predigt vollbracht werde und alle, die aus den Nationen hören möchten, und ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen. Der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und mich in sein himmlisches Reich hineinretten. Ihm sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Grüße Priska und Aquila und das Haus des Onesiphorus. Erastus blieb in Korinth, Trophimus aber habe ich in Milet krank zurückgelassen. Beeile dich, vor dem Winter zu kommen. Es grüßt dich Eubulus und Pudenus und Linus und Claudia und die Brüder alle. Und der Herr Jesus Christus sei mit deinem Geist, die Gnade sei mit euch. Ja, wir wollen jetzt die Verse im Einzelnen betrachten. Und der Paulus schreibt er hier persönlich an den Timotheus und er gibt ihm quasi auch ein Stück weit Anweisungen und ganz wichtig auch, er spornt auch den Timotheus an zum Dienst und er gibt ihm auch Hinweise, was er besonders bei seiner Verkündigung, bei seinem Predigen bedenken sollte. Nämlich, dass Gott und auch der Herr Jesus natürlich uns alle Zeit auch sieht und auf uns schaut. Und ein Stück weit ist auch da eine Ermahnung, aber auch zugleich eine Ermunterung drin. Nämlich, es steht ja, Jesus Christus, der richten wird, Lebende und Tote, bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Also, wir stehen vor dem Richter, vor Gott, aber ein Stück weit kann man auch sagen, dass das Gericht, was hier Paulus meint, er nimmt ja das Gericht als Ansporn ein Stück weit. Ne? Und ein Stück weit geht es hier dem Paulus ja nicht um das Endgericht aus Offenbarung, wo die Ungläubigen, wo alle Welt vor dem weißen Thron, vor dem Herrn Jesus, der als Richter ja eingesetzt ist, wir wissen das ja, Gott hat ja seinen Sohn als Richter eingesetzt und er wird einmal auf dem Richterstuhl sitzen und die ganze Welt richten, aber die eben, wie wir es gelesen haben, seine Erscheinung lieben und sie erwarten, also wir, die Gläubigen, wir kommen ja nicht in dieses Gericht vor dem weißen Thron, sondern, man könnte auch sagen, wir kennen so den Ausdruck, gibt es zwar so nicht, aber ein Stück weit in Anführungszeichen auch zu sehen, das Preisgericht. Es geht ja um, Paulus geht es hier um Gericht, wenn der Herr Jesus nach der Drangsal, also vor dem tausendjährigen Reich, sichtbar für alle Welt wiederkommen wird. Und dann wird er ja auch, werden ja auch die Seinen quasi vor ihm treten, beziehungsweise es gibt ja die, also gut, es ist noch die Entrückung und entsprechend spätestens zum Beginn des tausendjährigen Reiches werden wir ja nicht mehr auf der Erde sein. Wir werden ja Gemeinschaft haben mit dem Herrn und wir werden ja ihm auch entgegengerückt werden, steht es auch geschrieben, wenn er kommt, ja, in Herrlichkeit, um auch das tausendjährige Reich zu errichten, um eben mit ihm zu herrschen. Das ist also hier ein Ansporn, den Paulus hier dem Timotheus gibt. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir einmal natürlich schon verkündigen, auch den Schrecken, steht auch in 2. Korinther 5, 11, dass wir den Schrecken kennen, also das Gericht auch, das alle Welt erwarten wird, dass wir die Menschen überreden sollen, dass wir eindringlich ihnen verkündigen sollen von dem Ende, von dem Gericht auch, von der Ewigkeit, aber natürlich auch das Evangelium im Ganzen, dass es eben auch die Rettung gibt natürlich. Dass wir eben nicht, dass sie nicht in dieses Endgericht kommen, sondern in das Gericht, sage ich in Anführungszeichen, vorher eben in der Gemeinschaft mit Jesus, in der Herrschaft mit ihm. Und deswegen macht er hier Mut, auszuharren und der Timotheus soll also in Nüchternheit und Wachsamkeit und Geduld auch seinen Dienst vollführen. Und man kann sagen, Paulus gibt auch Anweisungen, was soll Timotheus predigen, wann soll er predigen und wie soll er predigen? Ich meine, das gilt ja auch uns, also ich sehe das auch oder sicherlich ja alle, dass die Briefe sind ja nicht nur an den Timotheus, sondern sind ja auch ganz persönlich für uns heute wichtig und an uns gerichtet. Wir sollen ja auch, im weiteren Sinne könnte man sagen, sind wir vielleicht auch Nachfolger von Paulus oder wir vertreten ja oder wollen ja auch die Wahrheit oder das Wort verkündigen. Und was sollen wir predigen? Das Wort Gottes muss vollständig auf dem Fundament der Bibel stehen. Es ist also ganz wichtig, dass wir immer wieder die Bibel als Grundlage haben bei all dem, was wir verkündigen. Ob wir den Ungläubigen, sage ich mal, die noch nicht gerettet sind, verkündigen, dass wir ihnen das ganze Evangelium verkündigen. Das heißt eben angefangen von der Verlorenheit, von ihrer Schuld, von der Sünde, was ja oftmals gerne vermieden wird. Es wird ja eher lieber vom lieben Gott gesprochen. Aber eben der Zorn Gottes, das muss man einfach ganz klar sagen, der Zorn Gottes ist zunächst mal auf allen Menschen und dann natürlich durch die Sünde und dann aber natürlich das Evangelium von der Vergebung, was wir heute in der ersten Stunde ja, wo wir daran gedacht haben, dass Gott seinen Sohn gesandt hat und alle retten möchte. Dann auch, wann soll er das Wort predigen? Und auch wir sollen das Wort zu gelegener und ungelegener Zeit, haben wir gelesen, predigen, also zu jeder Zeit, ja, auch kann man sagen, ob es jetzt passt oder nicht, in Anführungszeichen. Eigentlich kann man sagen, passt das Wort Gottes eigentlich immer und zu jeder Zeit. Und gut, wir alle haben das, denke ich mal, auch schon erlebt, dass der Herr uns auch Gelegenheiten schenkt, dass wir erstmal denken, bin ich jetzt hier richtig, passt es jetzt hier, aber auf der anderen Seite erkennen wir dann doch, jetzt müsste ich eigentlich was sagen, wenn irgendwie Dinge auftreten oder wenn der Glaube verlästert wird, ja, dass wir auch den Herrn Jesus und das Evangelium verteidigen, auch wenn es vielleicht die Menschen gerade nicht hören wollen, wenn wir vielleicht da auch ein Stück weit mit Widerstand rechnen müssen, aber wir sollen es zu jeder Zeit, zu gelegenen und ungelegenen Zeit predigen. Und wie sollten wir das tun? Mit Nachdruck, ja, also auch die Wichtigkeit darstellen. Das Kern des Evangeliums, was hier auch Paulus dem Timotheus sagt, ist sicherlich zunächst auch ein Stück weit die Sünde, das Böse aufdecken. Und die Menschen ermahnen, also wir sollen uns gegenseitig ermahnen, aber natürlich auch die Menschen draußen sollen wir auch da Dinge ansprechen, die nicht in Ordnung sind. Ja, also die Sünde aufdecken, auch denke ich mal, einmal natürlich ganz wichtig innerhalb unserer Gemeinschaft, unserer Gemeinde oder mit Geschwistern, aber auch am Arbeitsplatz, in der Schule, überall, wo wir mit Menschen zusammen sind. Ich sag mal so, wenn da gelogen wird, wenn betrogen wird, ja, dann sollen wir das genauso natürlich, wir sollen das nicht unter den Teppich kehren, wir sollen nicht drüber weggehen, denken, ja, das ist halt die Welt, ja. Wir sollen das auch ansprechen oder auch die Strömungen, die Dinge, die Gedanken. Es gibt ja so viele neue Strömungen. Unsere Zeit ist ja voll von neuen Gedanken und Philosophien und Dingen, die ganz klar dem Wort widersprechen. Und da sollen wir ganz klar Stellung nehmen auch und das aufdecken, dass das eben ja ins Verderben führt und auch die Menschen am Ende unglücklich macht. Ja. Aber wie sollen wir das tun? Wir sollen das in Langmut und Geduld tun. Weil eben, was passiert oft, wenn wir was sagen, es trifft oft auf Gleichgültigkeit, ja, oft auf Widerstand. Und ganz wichtig immer wieder eben das Wort als Fundament, dass wir das dabei haben, dass wir immer uns aufs Wort Gottes beziehen. Ja, das ist das A und O. Ja, dann geht's weiter ab Vers 3. Es geht auch drum, Paulus drängt den Timotheus und auch uns natürlich, das Wort unermüdlich zu predigen. Und ja, es steht hier, dass eine Zeit kommen wird, wo sie die gesunde Lehre nicht ertragen. Ja, also es steht hier in Zukunft, aber ich denke mal, es fing auch damals schon an, wenn wir so Apostelgeschichte oder wenn wir aus Neue Testament lesen, da gab es ja auch schon ganz schnell, ganz früh Strömungen oder ja, dass das Wort nicht mehr ertragen wurde, dass es abgelehnt wurde. Und wenn wir heute an unsere heutige Zeit denken, die heute ist die Zeit auf jeden Fall da, kann man sagen, dass die Menschen, ja, ich habe hier Ausdrücke gefunden, das Wort ablehnen und die Menschen sind dickfällig, sag ich mal, ist ein Wort hier, das ich gefunden habe. Und aber gegen diese Strömung oder gegen diese Gleichgültigkeit, was sollen wir tun? Wir sollen deswegen nicht sagen, okay, ist eh, sagen wir mal, alles zu spät, können wir eh nichts mehr machen, ja, die Welt können wir sowieso nicht ändern, ist richtig, ja, die Welt können wir nicht verändern, aber Wir sollen umso mehr eigentlich die Wahrheit und das Evangelium hochhalten. Gerade wenn wir mit so vielen Strömungen zu kämpfen haben, ja, wenn man Nachrichten oder wenn man sich umhört oder überhaupt die ganzen Medien, ja, was alles im Umlauf ist und Strömungen und Gedanken, ja, gerade vielleicht ist es unsere Pflicht und unsere Verantwortung, gerade in der Zeit, das hochzuhalten, ja, das Evangelium und wirklich das unveränderliche Wort Gottes zu proklamieren und hochzuhalten. Und ich denke mal, die Menschen erkennen doch auch, ne, wenn man das auch sieht, man kriegt das ja auch immer wieder mit, ja, dass sie eigentlich keinen Halt finden in dem Ganzen, was alles angeboten wird, ja. Die finden keinen Halt. Der einzigste Halt, aber der Mensch braucht einen Halt, er sucht den Halt, und es ist unsere Verantwortung, ihnen eben das auch natürlich dann zu bieten oder sie darauf hinzuweisen. Ein Stück weit auch ein Gegenpol vielleicht zu dem darzustellen. Und da, denke ich mal, können wir schon in unserem Bereich ein Stück weit Einfluss nehmen. Ja? Und diesen Einfluss, das ist unsere Verantwortung, diesen Einfluss sollen wir auch nutzen, diese Möglichkeiten. Und wie ist es gewesen, beziehungsweise wie soll es eigentlich sein? Ich habe hier noch ein paar Stellen zu dem Thema rausgeschrieben. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Abvers 37 und Vers 38. Was kann denn die Folge sein, anstelle der Ablehnung, der Dickfälligkeit? Nämlich, es steht hier, als sie aber das hörten, also die Predigt, ne, von, ich glaube, Petrus, der hier gepredigt hat, ja, Petrus, als sie es aber hörten, drang es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln: Was sollen wir tun, Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße, und ein jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und diese beiden Verse können wir uns auch immer wieder zum Maßstab nehmen oder als Ansporn nehmen. Hebräer Kapitel 4, Verse 12 und 13. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Beurteiler der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt von den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Ja, das sollte, oder das können wir auch erleben, oder beziehungsweise auf das können wir bauen, obwohl sich vielleicht die Menschen von der Wahrheit abkehren. Und es ist halt noch schlimmer, ne? Wir haben das auch gelesen, sie wenden sich zu Fabeln hin. Also hier geht es nicht um irgendwelche Märchen, Grimms Märchen oder sowas, sondern hier geht es um Erzählungen und Fantasien auf geistlichem Gebiet. Und damals wie heute glauben die Menschen, ja, die glauben an alles Mögliche, nur nicht an das Evangelium, an die Bibel, an das Wort Gottes. Sie glauben an Esoterik, an Astrologie, Horoskope, Zufall. Ja, manchmal ist alles Zufall oder Schicksal, ist ja auch immer, ist alles Schicksal, ne? Und zum Stichwort Schicksal ist auch eine Philosophie. Schicksal ist auch eine Philosophie oder ein Glaube. In Wikipedia steht über den Begriff Schicksal. Also Schicksal ist der Ablauf von Ereignissen im Leben des Menschen, die als von göttlichen Mächten vorherbestimmt, geschickt oder von Zufällen bewirkt empfunden werden. Mithin also die Entscheidungsfreiheit des Menschen entzogen sind. Also das heißt, ich bin irgendwas ausgeliefert, ja, irgendwelchen Mächten oder dem Zufall, ja, und das ist auch ein Stück weit eine Philosophie, kann ich eh nichts machen, aber nein, ich denke mal, wir sollten dagegen halten, nein, es gibt jemand, der das Leben in der Hand hält, der die Welt in der Hand hält, und es ist kein Zufall, wir sind kein Zufallsprodukt. Und wir sind nicht dem Schicksal ausgeliefert. Und ich denke mal, da können wir auch viele Ereignisse im Glauben auch ertragen oder verstehen. Verstehen vielleicht nicht, aber ein Stück weit wissen. Es geschieht mir nichts. Es kommt nachher, Paulus wird es auch noch zitieren. Es geschieht mir nichts, was Gott, was der Herr nicht möchte. Ja? Also mir geschieht nichts, was nicht gut ist oder was Gottes Wille ist. Ja, also ich bin nicht irgendwelchen Menschen oder Mächten ausgeliefert, sondern es hat alles Ziel und Sinn. Auch wenn wir das vielleicht hier nicht alles erkennen, vieles, denke ich mal, es geht euch wie mir, hat man dann irgendwann hinterher erkannt, warum musste ich jetzt den Weg gehen, warum, ja, zum Beispiel, ich musste nach Augsburg kommen, um meine Frau kennenzulernen oder irgendwie, es gibt so Wege, ja, die man einfach irgendwann nicht verstehen kann, aber wenn man hinterher schon zurückblickt, dann denkt man, Mensch, wunderbar, hat es der Herr geführt, wunderbar. Und noch während ich mal, wenn wir im Himmel sind, beim Herrn, werden wir aus dem Staunen nicht rauskommen. Ja, denke ich mal, das wird alles, wenn uns da die Augen geöffnet werden. Ja, dann, wir sollen nüchtern sein zu allem. Das heißt, wir sollen nicht schwärmen oder übertreiben, sondern wirklich nüchtern das Wort predigen, beim Wort bleiben, bei den Prinzipien. Und ganz wichtig auch, wenn wir verkündigen, dann sollen wir nicht mit dem Applaus rechnen oder auf Applaus aus sein, sondern sollen eben auch Leidenschaft zeigen zum Dienst. Und da wird es eben auch schwierig, wenn wir jetzt, sagen wir mal, ich meine, das haben wir jetzt hier nicht in der Gemeinde, ne? Es gibt aber auch, gut, da kann man jetzt verschiedener Meinung sein, wenn jetzt jemand quasi sein Geld verdient mit Predigen, ne? Dann ist es ja irgendwo ein Stück weit auch, hängt er vielleicht ab von den Zuhörern, weil er ja von denen vielleicht bezahlt wird oder so, ne? Das ist sicherlich dann auch, kann eine Gefahr sein, möchte ich das mal so formulieren, dass man einfach da auch frei ist und nicht drauf aus ist, irgendwie Ehre zu erlangen oder Applaus auf Applaus oder quasi, steht ja hier, sie häufen sich Lehrer auf, dass es ihnen Ohren kitzelt. Ja? Sie wollen quasi nur das hören, was ihnen gefällt, also nicht irgendwo angesprochen werden, ja, was dran ist, Ermahnungen oder auch Zurechtbringung, sondern sie wollen hören, zum Vergnügen fast, oder ja, sage ich mal, aber wir sollen doch predigen vielleicht, was man erstmal vielleicht nicht so gut findet oder auch ein Stück weit mich angreift oder eben, dass wir da hinkommen, was wir gelesen haben, dass es uns ins Herz geht, das Wort Gottes, und uns zurechtbringt. Ja, der Paulus war ja im Gefängnis, als er hier an den Timotheus schrieb, und er sieht jetzt, ich bin jetzt hier ab Vers 5, ab Vers 5 kommt ja jetzt, sagen wir mal, ein Stück weit der Schluss, dass Paulus auch hier sagt, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Kampf gekämpft, und er schreibt hier, ich werde jetzt als Trankopfer gesprengt, und ein Trankopfer aus Wein wurde im israelitischen Gottesdienst über ein Schlachtopfer am Schluss ausgegossen. Und der Paulus spielt hier natürlich ab ein Stück weit auf seinen Märtyrertod. Also er weiß ja, ich weiß nicht, ob er schon das Todesurteil empfangen hatte, wo er hier im Gefängnis sitzt, aber er sieht wohl da, sagen wir mal so, er denkt wohl oder weiß im Prinzip, er kommt da nicht mehr raus, ne? Sagen wir mal so. Ja. Wie es jetzt mit ihm enden wird, weiß ich nicht, ob er das hier schon wusste, aber er wird sicherlich, oder er wusste, dass er nicht mehr aus dem Gefängnis kommt. Und in Römer 12, Vers 1 lesen wir noch, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer vernünftiger Dienst ist. Also wir sollen unser Leben auch zur Verfügung stellen. Das heißt jetzt nicht, ja, ich denke mal, wissen wir alle irgendwo, das heißt es nicht, dass wir alle irgendwo um des Namens des Herrn willen umgebracht werden oder sterben müssen. Aber wenn wir an Geschwister denken in Ländern, die nicht diese Freiheiten haben, wie wir hier in Deutschland oder in Westeuropa, sage ich mal, brauchen wir gar nicht so weit gehen, in Russland oder China oder ja, also bestimmte Länder, wissen wir alle, dass dort Christen um ihres Glaubens willen, um den Herrn Jesus willen verfolgt werden, in Gefängnisse kommen, in Arbeitslager kommen und sogar auch umgebracht werden, hingerichtet werden. Also das sind Realitäten, die hier auch heute gang und gäbe sind. Es gab bei uns auch mal Zeiten, wo das auch der Fall war, aber im Moment dürfen wir in Freiheit leben und haben die Möglichkeit, auch den Glauben frei zu verkünden und frei zu leben. Und Paulus schreibt hier über den Glaubenskampf. Es ist also ein Kampf, also jetzt nicht mit Waffen gegen sichtbare Feinde, sondern Glaubenskampf. Es kann ja auch ein Kampf sein, geistlich, es ist eher mehr ein geistlicher Kampf, ein Lebenskampf. Und er hat den Glaubenskampf gekämpft und er hat seine Kraft nicht in Wortgefechten verbraucht, sondern er hat klar den Lauf, ist klar den Lauf gelaufen. In Kolosser 1, Vers 28, 29 lesen wir hier noch dazu, den wir verkündigen, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, auf dass wir jeden Menschen vollkommen in Christo darstellen. Wozu ich mich auch bemühe, indem ich kämpfend ringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt, in Kraft. Kämpfe den guten Kampf, 1. Timotheus 6,12 steht, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu welchem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Paulus hat den Glaubenskampf zielorientiert vollendet und ist nicht dabei stehen geblieben. Denn auch zitiert Paulus in 1. Korinther Kapitel 9, Abvers 24 und bis 27, wisset ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt. Laufen also, auf dass ihr ihn erlangt. Jeder, der kämpft, ist enthaltsam in allem, jene freilich, auf dass sie eine vergängliche Krone empfangen, wir aber eine unvergängliche. Ich laufe daher also nicht aufs Ungewisse, ich kämpfe also nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und führe ihn in Knechtschaft, auf dass ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verwerflich werde. Ja, und wir lesen dann im Vers 8, dass Paulus auch sich sicher ist, ist auch ganz wichtig, wir sollten uns auch sicher sein, dass wir auch die Krone der Gerechtigkeit, schreibt er, wird ihm gegeben werden. Aber, ganz wichtig, er sieht sich nicht alleine. Es ist kein Exklusivrecht für ihn, sondern, schreibt er ja dann auch, diese Krone wird jeder empfangen, der die Erscheinung des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit nicht nur kennt, sondern sie liebt und erwartet. Und diese Liebe zeigt sich dadurch, dass man dem Herrn Jesus gehorsam ist und ihm dient und ihm nachfolgt im täglichen Leben. Dann kommen persönliche Anweisungen an den Timotheus. Er soll ja bald kommen. Er schreibt dann noch, man sieht hier auch bei den Versen ab Vers 9 bis eigentlich, ja, mal schauen, bis Vers 18 sieht man, dass Paulus wohl auch sehr alleine war. Ja, der einzigste, von dem hier beschrieben wird, dass er bei ihm war, war der Markus, der Arzt. Aber viele haben ihn verlassen. Er musste auch viele krank zurücklassen. Also er hat es nicht leicht gehabt. Und ein paar einzelne können wir vielleicht noch betrachten. Also Lukas, den Arzt, habe ich schon erwähnt, der bei ihm war. Dann sehen wir, steht hier von dem Demas, der die Welt lieb gewonnen hat. Ja, es kann vielleicht sein, nicht unbedingt, dass er jetzt, es wird ja berichtet von Demas, er war ja mal dabei, er war ja auch Evangelist, er war ja auch bei Missionsreisen dabei. Muss jetzt nicht heißen, dass er jetzt komplett vom Glauben abgefallen ist. Ja. Ihm sind vielleicht auch die Schwierigkeiten so groß geworden. Ja. Damals war es ja so, die Gemeinde war ja auch verfolgt. Ja. Deswegen saß ja auch Paulus im Gefängnis. Und es war schon auch ein äußerlicher Druck da. Ja. Und dem hat wohl vielleicht der Demas auch nicht standgehalten. Ja. Rein menschlich kann man es verstehen. Ist er vielleicht diesem Widerstand auch aus dem Weg gegangen und hat sich, sagen wir mal, anderen Dingen einfach zugewendet. Ja. Also nicht mehr so klar und deutlich das Evangelium dann verkündigt. Er hat ihn aber verlassen und, wie steht eben, hat die Welt lieb gewonnen, hat sich mit der Welt mehr auseinandergesetzt und ist da ein Stück weit in die Welt gegangen. Und interessant ist auch noch, dass Paulus den Timotheus anweist, den Markus mitzubringen. Ja? Er schreibt ja hier, mal schnell suchen. Also im Vers 11 steht, nimm Markus und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Interessant ist in dem Zusammenhang zu erwähnen, dass ja der Markus dass es da mal eine Spannung gab, dass es mal eine Trennung gab zwischen Paulus und Markus. Ich lese das mal aus Apostelgeschichte Kapitel 15, Verse 36 bis 39. Nach etlichen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas, lass uns nun zurückkehren und die Brüder besuchen. In jeder Stadt, in welcher wir das Wort des Herrn verkündigt haben und sehen, wie es ihnen geht. Barnabas aber war gesonnen, auch Johannes genannt Markus mitzunehmen. Paulus aber hielt es für billig, den nicht mitzunehmen, der aus Pamphylien von ihnen gewichen und nicht mit ihnen gegangen war zum Werke. Es entstand nun eine Erbitterung, sodass sie sich voneinander trennten und dass Barnabas den Markus mitnahm und nach Zypern segelte. Also, es gab hier einen Streit oder eine Auseinandersetzung, steht hier Erbitterung, aber hier sehen wir, dass Paulus auch nicht nachtragend war, beziehungsweise er hat gesehen, Markus war auch ein Werkzeug Gottes gewesen, er hat auch viel gewirkt und er kennt es an und wünscht sich jetzt, dass Markus kommt und ihn unterstützt. Ja, das ist auch interessant. Ja, und dann sind noch so Befindlichkeiten zu lesen, wie dass der Timotheus wenn er von Ephesus nach Rom, er war ja in Rom, der Paulus war in Rom gefangen, dass er in der Stadt Troas den Mantel mitbringen soll, den er gebraucht hat für den Winter. Ne, es ist auch nochmal, da kommt dann mehrmals nochmal der ausdrückliche Hinweis, befleißig dich vor dem Winter zu kommen. Ja, einmal hat ja Paulus selbst erlebt, was es heißt, er musste ja mit dem Schiff fahren auch, Timotheus nach Rom. Im Winter war ja das Wetter schlecht, beziehungsweise hat er auch Schiffbruch erlitten, wir wissen das, wir kennen die Geschichte aus Apostelgeschichte und so sollte der Timotheus auf jeden Fall vor dem Winter kommen, einmal, dass er eben sicher ankommt, aber auch Paulus hat sicherlich auch den Mantel gebraucht für den Winter. Und er weist auch den Timotheus noch an, Bücher und Pergamente mitzubringen, einmal Bücher zum Lesen und Pergamente zum Schreiben. Er hat sicherlich, obwohl jetzt sicherlich der, also für uns überliefert, der zweite Timotheusbrief wohl der letzte Brief war, den Paulus geschrieben hat, hat aber vielleicht noch andere Schriften verfasst für Gläubige oder Gemeinden, die jetzt eben nicht zum Kontext der Bibel aufgenommen wurden. Gibt sicherlich noch mehr Schriften von Paulus. Also er wollte die Zeit auf jeden Fall auch sinnvoll nutzen. Ja, er wollte hier bis zum Ende auch einmal lesen, also denke ich mal Wort Gottes und eben auch seine Gedanken aufschreiben oder die Gläubigen unterstützen und ihnen Gutes tun. Dann wird noch geschrieben von dem Alexander, dem Schmied. Ja, da lesen wir auch was drüber in noch zusätzlich im 1. Timotheus Kapitel 1, 19 und 20. Indem du den Glauben, also schreibt ja Paulus auch an Timotheus im ersten Brief, indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen, welches etliche von sich gestoßen und so, was den Glauben betrifft, Schiffbruch gelitten haben, unter welchen Hymenius ist und Alexander, die ich dem Satan überliefert habe, auf dass sie durch Zucht unterwiesen würden, nicht zu lästern. Also der Alexander, schreibt ja Paulus ausdrücklich, hat hier dem Paulus eben Böses getan, vielleicht sogar ihn auch falsch angeklagt oder falsch gegen ihn ausgesagt. Also er hat ihm viel Böses und Widerstand entgegengebracht. Und da warnt Paulus den Timotheus davor, sich mit dem Alexander irgendwie auseinanderzusetzen, vielleicht ihm sogar zu begegnen. Er soll ihm auf jeden Fall aus dem Weg gehen. Und für uns vielleicht auch der Hinweis an der Stelle, es wird sicherlich, haben wir, denke ich, auch alle schon erlebt, immer wieder auch Lästerer geben, die das Wort verlästern und beschmutzen und ja Widerstand leisten und uns das Leben schwer machen wollen, vielleicht auch um des Glaubens willen, dann sollen wir auch, dürfen wir auch diese Menschen aus dem Weg gehen und sollen die, sage ich mal, ich nenne es jetzt mal links liegen lassen. Also auch da sicherlich, es gibt ja auch den Spruch, die Perlen nicht vor die Säue werfen. Also wenn jemand da wirklich dagegen ist, dann können wir, sagen wir mal, dann müssen wir es so tun wie Paulus eigentlich. Ja, er hat es dem Herrn übergeben. Er hat es ihm übergeben. Herr, richte du. Oder vielleicht auch anders, für jemand beten können wir immer, ja, auch wenn er uns Böses tut, wenn er uns widersteht. Aber es nützt dir nichts, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Dann noch beschreibt Paulus hier, wie er allein war, auch bei seiner ersten Gerichtsverhandlung. Aber es wird deutlich, oder wenn wir die Geschichte lesen, ich habe es auch mal nachgelesen ein Stück weit, Paulus nutzt hier sogar den Gerichtssaal als Kanzel. Ja. Es steht auch weiter vorne geschrieben, als eben bei der Bekehrung des Saulus zum Paulus oder danach ein Stück weit, nicht direkt bei seiner Bekehrung, wo der Jesus ihm erscheint, lesen wir in Apostelgeschichte 9, Verse 15 und 16. Der Herr aber sprach zu ihm, geh hin, denn dieser ist mir ein ausgewähltes Gefäß, also zu Ananias spricht der Herr da, ein ausgewähltes Gefäß, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels. Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Also hier ist schon der Hinweis, Paulus sollte zu den Nationen gehen, gilt ja als der Evangelist der Nationen, und es sollte so weit gehen, sogar vor Oberste, vor Könige, vor Richter, und es hat Paulus auch getan, beziehungsweise hat sie auch darauf angelegt ein Stück weit, hat sich ja auch auf den Kaiser berufen dann, kennen wir ja die Geschichte, habe ich auch noch einen Vers dazu, wie er sogar vor den Allerhöchsten das Evangelium verkündigt. Ja, den Menschen, unabhängig von der Stellung, verkündigt er mutig das Evangelium. Und wir können das auch nochmal nachlesen, das ist noch eine interessante Stelle in Apostelgeschichte Kapitel 26, Vers 25, habe ich hier noch rausgesucht, Apostelgeschichte 26, Vers 25. Paulus aber spricht, ich bin nicht von Sinnen, hochedler Festus, sondern ich rede Worte der Wahrheit und der Besonnenheit. Denn der König weiß um diese Dinge, zu dem ich auch mit Freimütigkeit rede. Denn ich bin überzeugt, dass ihm nichts hiervon verborgen ist, also vom Evangelium, von der Geschichte, ja, die kannten das. Denn nicht in einem Winkel ist dies geschehen. Glaubst du, König Agrippa, den Propheten? Ich weiß, dass du glaubst. Agrippa aber sprach zu Paulus, in kurzem überredest du mich, ein Christ zu werden. Paulus aber sprach, ich möchte zu Gott beten, dass über kurz oder lang nicht allein du, sondern auch alle, die mich heute hören, solche werden, wie auch ich bin, ausgenommen diese Fesseln. Also wunderbar, wie Paulus hier, wie sich das auch verwirklicht, wie das sich erfüllt, wie Paulus vor Obersten, sogar vor dem König auch das Evangelium verkündigen darf. Und es sollte auch für uns ein Ansporn sein, nicht auf die Person zu achten oder auch vielleicht Gelegenheiten zu nutzen, auch wenn wir einmal oder bei unserem Chef oder bei Angelegenheiten, die wir zu regeln haben mit Obersten oder wie auch immer, dass wir zu jeder Zeit auch da, wenn es darauf ankommt, Christus bezeugen können und auch sollen. Ja, kommen langsam zum Schluss, und zwar noch im Vers 18. Also der Paulus weiß im Prinzip, dass der Herr treu ist, dass er ihn retten wird von jedem bösen Werk, steht hier, und ihn bewahren wird. Ne? Also das ein Stück weit weiß er, trotz seiner Last, trotz seiner Gefangenschaft, trotz seiner Leiden, dass er auf keinster Weise irgendwo, dass er weiß, er ist getragen und er wird den Glauben nicht verleugnen, den Glauben nicht, sich dem Glauben nicht abwenden. Das weiß er und das beteuert er hier oder beziehungsweise schreibt er hier nochmal deutlich, dass er sich fest in der Hand des Herrn sieht. Und dann kommen noch die Grüße. Die möchte ich jetzt nicht vorlesen. Er grüßt hier ganz viel, obwohl er, sag ich mal, ein Stück weit vielleicht interessant beschäftigt ist mit der Herrlichkeit, mit der Ewigkeit, hat er doch auch einen Blick, ein Auge für die Geschwister, die er alle grüßt und um sie weiß. Und zum Schluss noch, was wir vielleicht mitnehmen sollten, dass wir wie es Paulus dem Timotheus anweist, das Wort entschieden predigen sollen, wenn wir dazu aufgerufen sind, dass wir auch die Sünden ansprechen oder die von Sünde überführen sollen, dass wir auch Mut haben, ernstlich zurechtzuweisen und zu ermahnen und vor allen Dingen, dass wir nüchtern sind bei all dem, was wir sagen, dass wir nicht ausschweifen und schwärmerisch sind, sondern dass wir auf dem Wort gegründet bleiben und wirklich die Tatsachen anhand des Wortes immer darstellen, dass wir Trübsal leiden, nicht jetzt Trübsal im Sinne, dass es uns ja körperlich vielleicht schlecht geht, sondern Trübsal ist eher hier gemeint, das sehen wir auch geistlich gesehen, das heißt, dass wir Anfeindungen aushalten sollen, ne? Trübsal. Das kann ja auch, es ist natürlich nicht schön, wenn wir um des Wortes willen angefeindet werden, dann kann es auch mal zu Trübsal führen oder führt es ganz sicher zu Trübsal, ne? Also das ist damit gemeint, dass wir das ertragen sollen und bereit dazu sind, auch um des Wortes willen Trübsal oder Schwierigkeiten in Kauf zu nehmen, dass wir das Werk eines Evangelisten tun und wirklich auch ja immer wieder treu dem Herrn dienen. Und wir sollen eben treu zu Gottes Wort stehen und bereit sein, Schwierigkeiten in Kauf zu nehmen und unsere Arbeit für den Herrn ernst nehmen. Sind wir dabei? Ist die Frage. Das wünsche ich uns, dass wir das auch in die neue Woche mitnehmen, dass wir da treu sind und die Gelegenheiten auskaufen, die uns der Herr, denke ich mal, allen von uns auch tagtäglich im Alltag schenkt. Amen.